wir so zu dir kommen dürfen. Uns beugen vor dir und einfach wissen, du bist da. Bist da mit deiner Kraft, mit deinem Wirken, mit deinem Reden. Und wir wollen uns weit auftun für dich. Danke dir. Amen. Ja, wenn du so eine Audienz bei Jesus hättest, einfach du und er, was würde er echt über dir sagen? Hast du dir das auch schon gefragt? Über mein Leben, über meine Nachfolge, meine Haltungen, Prioritäten, die Frucht, die mein Leben trägt. Was würde er loben? Was würde er korrigierend ansprechen? Über uns als Ehepaar, über uns als Familie, über uns als ganze Gemeinde. Was würde er sagen? Das ist ja das Besondere in diesen Briefen, ganz hinter der Bibel Offenbarung. 7 Briefe an 7 konkrete Gemeinden geschrieben. Und Jesus spricht sie an. Und macht genau das. Lobt gewisse Sachen, kritisiert gewisse Sachen. Und wenn wir die Briefe lesen, die Sendschreiben, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es ist ja der gleiche Jesus wie in den Evangelien. Jesus ist gestern, heute und morgen der gleiche. Man spürt seine Liebe, man spürt seine Barmherzigkeit. Und gleich geht es mir immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, etwas ist doch anders. Wie kann das sein? Der gleiche Jesus und etwas ist anders. Weißt du, was anders ist? Es ist der auferstandene Jesus, der redet. In seiner Herrlichkeit und Macht, die nicht mehr länger verborgen ist. Es steht nämlich, als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er ja seine Vorrechte und seine Herrlichkeit wie abgelegt. Er wurde einer von uns, ein Mensch unter Menschen, steht es im Philipperbrief. Und nur punktuell, wenn er wieder mal ein Wunder gemacht hat, weil der Vater im Himmel ihm das gezeigt hat, dann blitzt seine Herrlichkeit auf. Und sonst war das verborgen gewesen. Und jetzt, der auferstandene Jesus, ist seine Herrlichkeit enthüllt. So krass! Ja, Johannes beschreibt es ja, dass er da auf dieser Gefangenschaft ist und dann hört er die Stimme hinter sich, schreibt und er schaut, dreht sich um, zum zu schauen, wer redet mit mir? Und er sieht Jesus. Er sieht den auferstandenen Jesus. Und das ist so kraftvoll. Wir können uns das nicht vorstellen. Das ist so stark. Er, der ja ein enger Freund von Jesus ist und sein Leben lang mit ihm unterwegs, ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Er, wie tot, beschreibt er, wie tot geht er um von der Herrlichkeit von Gott. Und das spürt man in diesen Briefen, wenn man sie liest. Man spürt die absolute Autorität. Hier redet der Herr. Er redet zu seiner Gemeinde voller Liebe, aber in Klarheit vom Allmächtigen. In Klarheit von dem, was nichts verborgen ist. Und jeder von diesen Briefen endet mit einem Satz. Bei allen ist eben der gleiche. Wer bereit ist zu hören, der hört auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch auch ganz bewusst so eine Gemeinde sein, eine hörende Gemeinde. Das ist mir ein riesiges Anliegen. Der Dani Bieri hat im Mai ein erstes Sendschreiben mit uns angeschaut, an die Gemeinde von Ephesus. Und heute möchte ich zum zweiten kommen, die Gemeinde aus Smyrna. Und so mit der Zeit, sporadisch, kommt immer wieder so ein Sendschreiben, das wir aufgreifen. Und ich möchte gerne mit uns lesen. Offenbarung, Kapitel 2, ab den Versen 8. Offenbarung 2. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinem Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor dem Leiden, vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Ein persönlicher Brief an eine Gemeinde. Gemeinde in Smyrna, das heutige Izmir nördlich von Ephesus gelegen. Wir wissen nicht mehr über die Gemeinde als das, was wir jetzt miteinander gelesen haben. Das sind unsere ganzen Informationen. Und ich habe den Eindruck, Zweifel, das wäre das falsche Wort. Aber der Zuspruch, den Jesus dieser Gemeinde gibt, lässt doch gewisse Rückschlüsse zu. Rückschlüsse auf eine herausgeforderte, bedrängte und wahrscheinlich auch verunsicherte Gemeinde. Sie sind richtig, richtig unter Druck. Smyrna war nämlich dann eine aufstrebende Stadt. Und wir lesen von einer Gemeinde, die verarmt. Vielleicht, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und nicht nur das, der äußere Druck, sondern gleichzeitig sind die ärgsten Widersacher ausgerechnet die Juden gewesen. Wir wissen ja von den anderen Gemeinden in Kleinasien, dass dort ein rechter Bestandteil Judenchristen zu diesen Gemeinden gehört haben. Also, ich würde davon ausgehen, ein beträchtlicher Anteil von den früheren Freunden, Weggefährten, sind jetzt die, die so richtig dagegen wirken. Verspotten, verleumden. Kannst du dir die Verunsicherung, kannst du dir da reindenken, was das mit einem macht? Die Frage, warum hilft der Gott nicht? Wie lang dauert die Bedrängnis noch? Halten wir genug lang durch? Ich vermute, wir kennen alle solche Gedanken. Vielleicht bist du persönlich nicht so unter Druck, nicht so stark wie die Gemeinde von Smyrna, aber die Verunsicherung, die kenne ich sehr gut. Vielleicht bis an den kritischen Punkt, wo wir uns fragen, wie kann ich am Glauben an Jesus festhalten, wenn ich rufe und er schweigt einfach. Wenn wir beten und beten und beten. Ich finde, es ist so ermutigend zu sehen, wie Jesus dieser Gemeinde dient. Er ist nicht gleichgültig. Er wendet sich direkt an sie. Er diktiert an Johannes den Brief. Schreib ihnen. Achten wir darauf, wie er sich vorstellt. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Da ringen die Ausleger darum, wie das bedeuten ist. Ist das ein Bote? Ist das der, der die Botschaft ausrichten soll? Wir wissen letztlich nicht genau. Schreibe diesen Brief, das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten. Es ist nicht wie ein Staffellauf, wo der Stab immer weitergegeben wird und irgendeiner ist gerade am Rennen und dann geht es weiter. Man weiß nicht genau, wer ist eigentlich. Man sah am Fernsehen 100 Meter Sprint schaut, das geht so schnell vorwärts. Das sagt der Erste und der Letzte. Vor mir ist niemand, nach mir kommt niemand. Ich bin und bleibe. Gott sagt im Jesaja 44, ich bin der Erste und der Letzte, außer mir gibt es kein Gott. Das ist die Bedeutung von dem Anfang und Ende. Oder Jesus sagt am Anfang von Offenbarung 1,8, ich bin das Alpha und das Omega, das meint das Gleiche, erst und letzte Buchstaben. Der ist, der war, der kommt, der Allmächtige. Niemand kann Jesus verdrängen oder schon nur bedrängen. Er ist und bleibt der Herr. Und aus dem schreibt er diesen Brief. Offensichtlich hat er sich nicht im Himmel einfach bequem gemacht. Abgeschirmt von allem Unangenehmen, von allen schlechten Nachrichten, dass da gemeint ist, die bedroht ist. Er ist informiert, er ist engagiert. Er sagt, ich weiß. Im Vers 9 steht, ich weiß von deinen Leiden. Er weiß ganz genau. Er weiß um deine Bedrängnis. Er weiß, was uns verunsichert. Jeder von diesen 7 Briefen fängt genau so an. Ich weiß. Wieso hat Jesus ja auch versprochen? Als er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Das bedeutet, ich weiß, wie es dir geht. Wir sehen das mit Stephanus, wo er so bedroht ist, dass er sogar als Märtyrer stirbt. Er wird gesteinigt. Und er sieht in der geistlichen Schau der offene Himmel, wo Jesus neben dem Thron Gottes steht und weiß, wie es ihm geht. Und er sich freut, dass er jetzt im Himmel in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wird. Wir sehen das mit Paulus, dass Gott weiß, wo die Zeit vor Gefangenschaft näher kommt, wird er an jedem Ort prophetisch darauf hingewiesen, was auf ihn zukommt, wie Gott weiß. Und er bereitet ihn darauf vor. Und das dürfen wir selber erfahren. Gott weiß. Mir hat ein Freund, der Pastor, erzählt von einer Krise. Wirklich bedrohlich für die ganze Gemeinde. Und am Morgen hat er gebetet. Er gesagt, Vater, ich brauche dich. Stärk du mein Rückgrat. Das ist das Wort, das er gebraucht hat. Stärk du mein Rückgrat, dass ich erkenne, was richtig ist und den Mut habe, das auch zu tun. Und geht so zaghaft in diesen Gottesdienst, predigt mit dem, was er hat. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau aus der Gemeinde und sagt, ich habe die ganze Zeit, wo du predigt hast, Jesus hinter dir gesehen. Und er hat nichts anderes gemacht, als seine Hand an die Rücken gelegt. Kannst du mit dem etwas anfangen? Jesus weiß, so beeindruckend. Kannst du glauben, dass er auch deine Situation kennt? Dass er ganz genau weiß, was dich herausfordert und dich bedrängt. Weißt du was, du musst ihm nicht einmal erklären. Er sieht dich, er kennt uns. Aber wenn er weiß, warum greift er denn nicht ein? Vielleicht bist du schon mal so verzweifelt gewesen, dass du gedacht hast, mir wäre eigentlich lieber ein Gott zu haben, der nicht alles weiß. Als einer von dem, dass ich weiß, dass er weiß, aber die Hilfe kommt nicht. Kennst du den Gedanken? Er gibt dir recht. Es ist enormer Trost, dass der Erste und der Letzte, der Allmächtige, dass er weiß, wie es uns geht. Aber mit dem ist die Situation ja noch nicht gerettet. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Gott jede Situation vom einen Augenblick auf den anderen verändern kann, weil er ist der Allmächtige. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, sehen wir ganz oft eigentlich etwas anderes. Dass er nicht die Situation verändert, sondern die Bedrängten stärkt. So, dass sie furchtlos und stark in dieser Bedrängnis bestehen können und als Überwinder vom Platz gehen. David und Goliath. Wenn er den Goliath ist, nicht einfach weggenommen worden. Aber Gott hat David so gestärkt, dass er in die auswegslose Situation rein ist. Und da könnte man jetzt durch die ganze Bibel gehen, zum Gideon, zum Josua. Eigentlich ist ab und zu hat Gott einfach die Situation verändert. Aber meistens hat er die Menschen verändert, die in dieser Situation gestanden sind und hat sie stark gemacht, zu Überwinder gemacht. Gott, wir haben gesungen, das Leben im Sieg. Das war ja prophetisch über diese Botschaft. Gott möchte uns zu Überwinder machen. Und offensichtlich hat er das auch mit dieser Gemeinde in Smyrna vor. Wenn Jesus wie vorgeht, das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Das dürfen wir oder müssen wir, je nachdem, ihm überlassen. Aber was wir wissen, und das sehen wir auch hier, Jesus lässt uns nicht hängen. Wenn er nicht die Situation verändert, dann verändert er die, die in der Situation stehen. Macht sie stark und furchtlos. Lasst uns schauen, wie Jesus vorgeht. Ich weiß von deinem Leiden, von deiner Armut, aber du bist reich. Er macht die Gemeinde, ihre Bedrängnis, furchtlos und stark, indem er klarstellt, was sie verunsichert. Ist dir das aufgefallen? Jesus weiss nicht nur, sondern er stellt auch klar. Das ist eigentlich ein unscheinbares Vorgehen hier in diesem Text, aber ich glaube, ganz ein entscheidendes. Die Gemeinde in Smyrna ist auch wegen dem so unter Druck und so verunsichert, weil sie das, was sie erfahren, falsch deuten, falsch interpretieren. Sie ziehen die falschen Schlüsse. Sie haben sich Jesus anvertraut und sie sind verarmt. Also logisch, dass man sich fragt, hä, was ist mit meinem guten Gott im Himmel? Sie haben einfach verglichen. Vorher hatte ich das, jetzt habe ich das. Meine Nachbarn haben das, ich habe das. Das Ergebnis, wir sind arm. Und sie ziehen den Schluss. Wir sind arm, also sind wir arm dran. Und Jesus kommt und korrigiert das Denken. Er stellt etwas klar. Er sagt, du bist reich. Der Schluss, den du gezogen hast, dass du arm dran bist, das stimmt gar nicht. Du bist reich. Er redet nicht von Besitz, nicht von Statussymbol, nicht vom Bankkonto. Es sind offensichtlich andere Sachen, die Gott als Reichtum bezeichnet. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollen wir das, was er uns anvertraut, in seinem Sinn verwalten. Aber wahre Reichtum, sagt das Wort Gottes, ist ein Leben, das anderen dient und Gott ehrt. Paulus schreibt, Gutes zu tun und freigebig zu sein, das ist Reichtum. Wer so lebt, hat einen Schatz bei Gott, ist reich vor ihm. Und es ist ja schon noch brisant, wie im letzten Brief von diesen sieben Jesus an die Gemeinde von Laodicea genau das Gegenteil sagt. Du meinst, du bist reich und hast alles im Überfluss, aber in Tat und Wahrheit bist du arm dran. Du bist arm, blind und nackt. Zu dem kommen wir dann noch. Jesus stellt klar, trotz Armut, reich. Und es gibt noch eine zweite Klarstellung. Betrifft ganz einen anderen Bereich. Aber auch hier rückt Jesus etwas aus den natürlich-menschlichen Gedanken, Interpretationen zurecht. Ich habe es schon erwähnt, die Juden. Menschen im Umfeld der Synagogen, die mit dem jüdischen Glauben sympathisiert haben. Einstige Weggefährten, Freunde. Und nicht nur das, sondern es sind auch die natürlichen Verbündeten im heidnischen Umfeld. Was hat Paulus gemacht? Auf seiner Missionsreise, er ist immer zuerst zur Synagoge, weil er dort Anknüpfungspunkte gefunden hat. Das sind die natürlichen Verbündeten mit dem gleichen Gott, mit dem gleichen Gebot, mit dem gleichen Verständnis, was es braucht, zu Gott zu kommen, das Vergebung braucht und so weiter. Die natürlichen Verbündeten, und die sind gegen sie. Umso mehr trifft sie den Spott. Umso verheerender ist die Verleumdung. Ausgerechnet von den Juden, nicht von den Heiden, von den Juden. Es trifft sie nicht nur, es verunsichert sie. Und Jesus stellt klar, sie geben sich als Juden aus, aber sie sind es nicht. Die Erklärung finden wir im Römerbrief, wo steht, ein Jude ist nicht einfach vor Abstammung. Oder weil er beschnitten ist, sondern es braucht ein beschnittenes Herz. Jesus stellt klar, sie dienen nicht Gott, sie dienen Satan. Lasst euch nicht verunsichern. Und mit dem wollte ich keineswegs sagen, dass alle, die uns kritisieren, wir doch auf die Seite schieben und sagen, ah, das sind irgendwelche Gesellen vom Teufel. Manchmal sind wir ein bisschen gar schnell mit Vergeistlichen. Und wir würden gut tun, zuzuhören, was andere Menschen sagen. Aber dass Jesus klarstellt und zurechtdrückt, was uns verunsichert, das dürfen wir erwarten. Wenn du im Bedrängnis bist, der ist ja nicht nur der äußere Druck, zu dem kommen wir dann gleich nachher, sondern der äußere Druck macht etwas in uns. Und als allererstes begegnet Jesus dem. Er rückt zurecht. Vielleicht bist du verunsichert, weil du dich fragst, was ist denn mit meinem Leben? Warum trägt das so wenig Frucht? Was ist los mit mir? Was stimmt nicht? Ich möchte dich einladen, lass das von Jesus zurechtrücken. Dass du im Gebet zur Ruhe kommst. Zum Wort. Vielleicht auch mit Geistesgaben. In einer Kleingruppe, wo jemand einen Eindruck hineingibt und du merkst, Jesus redet genau in diesen Punkt, rückt zurecht. Vielleicht bist du verunsichert, weil in deiner Familie so viel Nöte sind. Eins nach dem anderen kommt und du fragst, was ist los mit uns? Ist da irgendein Fluch über unsere Familie oder was auch immer? Such Jesus. Und lass dich zurechtrücken, dass er seine Sicht, seine wahre Sicht auf die Situation dir kann zeigen. Vielleicht bist du verunsichert, du hast einen Dienst übernommen, hast damit gerungen und gesagt, mit Gottes Hilfe und fährst an und es ist alles gegen dich. Und du denkst, bin ich, habe ich falsch gehört, bin ich am falschen Platz? Such Jesus. Such seine Sicht. Such die Klarstellung. Weil Jesus möchte als erstes den Innerdruck uns von diesem inneren Druck befreien. Und dann, wenn wir innerlich frei sind, dann kann er die Situation aussen in Angriff nehmen. Das macht er als nächstes. Da steht, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Das ist recht eine krasse Aussage. Hab nicht Angst vor den Leiden, die dir bevorstehen. Ich weiss nicht, wie Frauen das machen, wenn jemand von den Freundinnen schwanger ist, kurz vor der Geburt. Aber alle die, die schon lange etablierte Mütter sind, sagen, hab keine Angst, easy. Ich weiss nicht, also als Mann denke ich mir, da wäre mir echt nicht dient. Hab keine Angst. Das klingt so billig, oder? So auf die Seite geschoben. Nimm es locker. So einfach geht es nicht. Angst lähmt, sagt man. Angst lähmt, blockiert. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo dir etwas echt Angst macht, Sorgen macht. Und einfach die Aussage, fürchte nicht, hilft das echt? Gedanke an die Zukunft. Situation, wo du nicht weiter weißt, die dich bedroht. Nein, so einfach ist es nicht. Es ist nicht positives Denken. Sondern wir brauchen Jesus. Jesus, der kommt und unsere Angst vertreibt. Er macht uns furchtlos und stark. Schau, es ist nicht ein billiger Rat, sondern Jesus spricht hier mit göttlicher Autorität. Er sagt, hab keine Angst. Warum? Warum kann er uns das sagen? Schau, er kennt den Plan vom Teufel. Er sagt ja, er wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch ganz gezielt versuchen. Jesus kennt den Plan. Der Teufel geht so gezielt vor, um uns zu destabilisieren, um uns zu Fall zu bringen, um uns den Mut zu nehmen, die Freude zu nehmen am Glauben. Jesus sagt, hab keine Angst. Ich weiss um einen Plan, der gegen dich geschmiedet ist. Es ist mir nicht entglitten. Ich habe es in meiner Hand. Ich bereite dich vor. Ich stärke dich, sodass du bestehen kannst. Und das ist nicht alles, zum Glück. Er sagt, ich kenne den Plan und die Zeit vor Bedrängnis ist beschränkt. Jesus sagt, ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage lang. Ich weiß nicht, ob das konkret zu verstehen ist. 10 mal 24 Stunden. Ob es irgendwie symbolisch gemeint ist, ist für uns auch nicht wichtig. Was für uns wichtig ist, Jesus weiss, wie lange Bedrängnis geht. Das ist gut. Weil dann kann er uns zu Hilfe kommen. Er weiss, was er uns zumutet. Er weiss, wenn, dass wir sein Eingreifen brauchen. Jesus kennt die Dauer. Und als drittes sagt Jesus, hab keine Angst und bleib treu bis in den Tod. Das ist heavy. Hab keine Angst vor dem Leiden, sondern bleib treu bis in den Tod. Ich werde dir den Siegeskranz vom Leben geben. Wir mögen das Leben verlieren, aber das ewige Leben gewinnen, sagt Jesus. Hast du gewusst, dass Jesus das sagt? Das hat er übrigens schon den Jüngern gesagt. Das ist nicht das erste Mal hier. Er hat seinen Jüngern gesagt, fürchtet euch nicht von denen, die ihr lieb töten können. Habt Ehrfurcht vor Gott. Habt keine Angst. Bleib treu bis in den Tod. Darf Jesus das fordern? Ist das nicht zu viel? Ist nicht zu viel verlangt? Ich glaube, was hier entscheidend ist für uns, ist, dass wir auf das schauen, Jesus ist ja vorausgegangen. Er war ja treu bis in den Tod. Er ist nicht irgendwie so einer, der uns vorschickt als Fussvolk und irgendwie im sicheren Bunker bleibt. Sondern er ist der, der zuvorderst vorangegangen ist. Treu bis in den Tod. Er war in dieser Situation, im Garten Gethsemane. Und er gesagt hat, ich will den Weg nicht gehen. Aber Vater, nicht was ich will, das was du willst. Und nur dank seiner Treue, nur dank dem, dass er am Kreuz nicht zurückgeschreckt ist, sind wir ja hier als erlöste Gotteskind. Ich bin vorher nicht darauf eingegangen, aber jetzt entfaltet das seine volle Bedeutung. Wie stellt sich Jesus vor? Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, ja, Gott, der Allmächtig. Und nachher steht, der tot war und jetzt wieder lebt. Er erinnert daran, bevor er auffordert, ich bin der, der den Weg schon gegangen ist. Ich weiss, von was ich rede. Ich bin vorausgegangen. Sei treu. Sei treu. Es geht nicht um ein langes Leben. Es geht nicht um ein bequemes Leben, möglichst spannungsfrei. Es geht um den Siegeskranz. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 11. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Jesus richtet den Blick weg von dem, was unmittelbar vor ihnen ist. Das Leiden. Und vielleicht sogar Sterben für Jesus. Und er sagt, schau weiter. Schau höher. Schau weiter rauf. Schau weiter rauf, bis du den Siegeskranz vor Augen hast. So wie der Stephanus. Und bleib treu. Ich bin mit dir. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Ich denke, vieles in diesem Text ist noch weit weg bei unserem Leben. Wie das, was wir leiden, geht es, glaube ich, nicht um Leben und Tod. Noch nicht, vielleicht. Vielleicht kommt das mal. Wir wissen von vielen Menschen, die genau in dieser Situation sind. Aber bei uns ist es vielleicht ein Kompromiss. Ein Preis, der uns zu hoch scheint, für Jesus alles zu geben, seine Gebote zu halten und so weiter. Dann hören wir, was Jesus sagt. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, der, der überwindet, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Ah, ich wünsche mir, dass ich so ein Überwinder sein kann. Ich wünsche das für dein Leben, dass du Überwinder bist und das immer wieder erlebst. Hab keine Angst vor dem Preis, den der Glaube haben kann. Jesus ist mit uns, der Erste, der Letzte, der Allmächtige. Ich möchte uns einlassen, dass wir miteinander beten. Und uns so nach dem Gott ausstrecken. Wenn du merkst, furchtlos, das bin ich nicht. Stark, das bin ich nicht. Dann ist jetzt Jesus da. Und er kommt uns zu Hilfe. Er kommt uns zu Hilfe in dem, dass er unsere innere Bedrängnis zurechtdrückt. Und er kommt uns zu Hilfe, indem er mit seiner Kraft in unserem Leben ist. Der uns stark macht. Vielleicht stehen wir auf dazu und strecken es einfach aus nach dem Gott. Und lass dir zusprechen von Jesus. Sei treu. Sei treu. Und ich lade ein, dass wir doch Jesus die Antwort geben, ja Herr, ich möchte treu sein. Aber ich bin froh, dass du weißt. Vater im Himmel, du siehst unser Leben. Jesus, du siehst, was uns bedrängt, was uns herausfordert. Und vor allem die, die sagen, ah, bei mir ist nichts, wunderbar. Und wir wollen immer wieder in Ehrfurcht vor dir stehen, dem Ersten und Letzten, dem Allmächtigen. Und wir wollen ernst nehmen, dass du uns zurufst, hab keine Angst. Hab keine Angst vor dem Preis, hab keine Angst vor dem Leiden, sei treu. Jesus, ja, ich möchte treu sein. Aber ich danke dir, dass du weißt, dass du um meine Ängste weißt, um unsere Schwachheit weißt, um unsere Zweifel weißt, um unser Zögern weißt. Du weißt das, Jesus. Und du bist jetzt hier mit deiner Kraft, um uns furchtlos und stark zu machen. Dien du uns. Halleluja, Jesus. Du darfst gerne in deinem Herz weiterbeten. Und vielleicht hast du ganz etwas Konkretes, was du kannst benennen kannst. Du weißt, das ist der Punkt, den wir fordern. Das ist der Preis, der mir zu hoch ist. Das ist das, was mir lähmt. Sag es Jesus. Er ist hier, um uns zu dienen. Halleluja, Vater. Und wir singen ein Lied, das einfach die Güte von Gott über unserem Leben sichtbar macht.